Prinzessin Zwiebelblüte von Renus Berbig. Eines Morgens, noch ehe der Hahn krähte, klappte mit einem leisen Quietschen an einem der 32 Türme und Türmchen von Schloss Tortenguss ein Fensterladen auf und ein wild gelocktes Mädchen kletterte heraus. Es trug ein goldbesticktes Kleid, aber an seinen Füßen hatte es knallrote Turnschuhe. Es hüpfte aus dem Fenster ins Blumenbeet, lief durch den Schlossgarten zu dem schmiedeeisernen Zaun, kletterte hoch und sprang auf der anderen Seite wieder herunter. Ratsch! Machte es, und das kostbare Kleid war zerrissen.
Verdammt! Brummte das Mädchen.
Ach, egal! Es knotete sein Kleid so gut es ging wieder zusammen und sah sich um. Die ersten Sonnenstrahlen hatten die Schatten der Nacht vertrieben. Da lang, entschied das Mädchen. Der Weg führte unter hohen Bäumen hindurch, in deren Laub schon die Vögel zwitscherten. Plötzlich raschelte es. Da! Ein Tier mit rötlichem Fell huschte vor dem Mädchen aus dem Wald. Einen Moment lang hielt das Tier inne und starrte das Mädchen mit großen, grünen Augen an. Dann verschwand es blitzschnell wieder im Unterholz. »Ein Fuchs«, flüsterte das Mädchen. Aus der Ferne drangen mit einem Mal Geräusche an sein Ohr, die so gar nicht in den morgendlichen Wald passten. Das Mädchen lauschte. Der Krach kam eindeutig näher. Der Weg machte eine Biegung und gab den Blick frei auf eine Straße, die von Häusern gesäumt war. Arbeiter liefen hin und her, holten graue Tonnen aus den Vorgärten und stellten sie auf den Gehsteig. Hinter ihnen fuhr ein mächtiges Fahrzeug, das an jeder Tonne anhielt, um ihren Inhalt mit Hilfe einer stählernen Kippvorrichtung in sich aufzunehmen. Das Mädchen schnupperte. Ein durchdringender und fauliger Geruch lag in der Luft.
Achtung! Jetzt!
Hörte es hinter sich eine Stimme. Und ehe es sich umdrehen konnte, huschten zwei pelzige Gestalten an ihm vorbei. Es erkannte den Fuchs sofort wieder. Und neben ihm wehte der schwarz-weiß gestreifte Schwanz eines Waschbären. Der Fuchs sprang aus vollem Lauf auf eine der bereitgestellten Tonnen, während der Waschbär sich von unten mit aller Wucht dagegen warf, sodass sie umstürzte und der Müll sich auf der Straße verteilte. Blitzschnell packten die beiden einen der herausgerollten Müllsäcke und flitzten damit wieder zurück in Richtung Wald. Als sie ihn an dem Mädchen vorbeischleiften, kollerte ihm etwas Rundes vor die Füße. Es bückte sich und hob eine Zwiebel auf, aus der zwei lange grüne Triebe ragten.
»Wartet!« rief das Mädchen den beiden hinterher. »Ihr habt was verloren!«
Aber der Fuchs und der Waschbär waren schon in dem Dickicht des Waldes verschwunden.
»Hey, du da!«
ertönte eine Stimme. Das Mädchen fuhr zusammen.
»Was fällt dir ein? Das räumst du jetzt schön wieder auf!«
Einer der Müllmänner stand vor der umgestürzten Tonne und guckte böse.
»Nein«, das Mädchen schüttelte den Kopf, »das war ich nicht.«
»Ach nee, zeig doch mal, was du da in der Hand hast.«
Das Mädchen sah verunsichert auf die Zwiebel. Endlich gab es sich einen Ruck und rannte, so schnell es konnte, dem Fuchs und dem Waschbären hinterher zurück in den Wald.
»Du kleines Miststück«, hörte sie den Mann hinter sich rufen, »klau dir dein Essen woanders.«
Das Mädchen rannte zwischen dicht stehenden Bäumen hindurch, durch das Unterholz und über Brombeerranken, bis es ganz außer Atem war. Dann erst blieb es stehen und lauschte. Der Lärm des Müllautos war hier nicht mehr zu hören. Vor ihm lag ein umgestürzter Baum. Über den herausgerissenen Wurzeln des Baumes, die an seinem Fuße in die Höhe ragten, blitzte etwas auf. Eine Konservendose kam durch die Luft gesegelt, schlug einmal scheppernd auf den Baum auf und landete dann zwischen den Gräsern.
»Ey, da war vielleicht noch was drin«,
hörte das Mädchen eine heisere Stimme hinter den Wurzeln sagen.
»Katzenfutter«,
knurrte eine zweite Stimme verächtlich.
»Aber ich liebe Katzenfutter.«
»Pfui Teufel, du isst aber auch alles.«
Das Mädchen schlich zu den Wurzeln und äugte vorsichtig hindurch. Da saßen der Fuchs und der Waschbär in dem kleinen Krater und machten sich über ihre Beute her.
Mmh.
Der Fuchs zog gerade seinen Kopf aus dem Müllsack. Hühnerknochen, das ist was Feines.
Eierschalen, Hühnerknochen,
murrte der Waschbär.
Gib mir lieber noch mal so einen Apfelputzen.
Gibt keinen mehr, grunzte der Fuchs und zerknackte einen Knochen.
Och, das sagst du nur so,
brummte der Waschbär.
Alles muss man selber machen.
Er wühlte nun seinerseits in dem Sack herum.
Was ist das denn?
Er hielt einen glänzenden Gegenstand hoch. Der Fuchs sah auf.
Keine Ahnung, jedenfalls nichts zum Essen.
Tch!
Der Waschbär warf das Ding achtlos über die Schulter. Räusperte sich das Mädchen.
Das war eine Mundharmonika.
Mit einem Satz sprang der Fuchs auf und ging blitzschnell mit dem Waschbären hinter dem Müllsack in Deckung.
Ihr braucht keine Angst zu haben.
Das Mädchen kam hinter den Wurzeln hervor.
Ich tue euch nix.
Es streckte seine Hand aus.
Hier, das habt ihr verloren.
Der Fuchs und der Waschbär spähten misstrauisch über den Rand des Müllsacks.
Was ist das?
Eine Zwiebel, sagte das Mädchen.
Die kannst du behalten. Wir fressen keine Zwiebeln. Und jetzt verschwinde.
Jetzt warte doch mal,
mischte sich der Waschbär ein und richtete sich interessiert auf.
Ist es eine fette Zwiebel?
Na ja,
das Mädchen zuckte mit den Schultern.
Eher nicht.
Vergiss es, wiederholte der Fuchs. Wir fressen keine Zwiebeln.
Ich schon,
widersprach der Waschbär.
Man könnte sie zerkleinern und dann zusammen mit Äpfeln und Katzenfutter.
Ja, ja, und am Ende ist wieder Rattengift drin,
zischte der Fuchs.
Nein, das Mädchen schüttelte erschrocken den Kopf. Bestimmt nicht.
Das letzte Mal hat er sich auf ein Stück Torte gestürzt, das man ihm hingestellt hat.
Der Fuchs blickte streng.
Und dann hatte er 3 Tage Durchfall.
Der Waschbär seufzte schuldbewusst.
Ja, aber das hier ist doch nur eine klitzekleine Zwiebel.
Nein, kommt nicht in Frage, unterbrach ihn der Fuchs. Ich hab schon eine bessere Idee.
Er kam hinter dem Müllsack hervor und begann, am Rande des Kraters ein Loch in den Waldboden zu scharren.
Hier, wenn du sie unbedingt loswerden willst, dann vergraben wir sie und in ein paar Tagen sehen wir nach, wie sie sich gehalten hat und ob nicht vielleicht tote Ameisen drumrum liegen.
Mit einer Kopfbewegung forderte er das Mädchen auf, die Zwiebel in das Loch zu legen. Dann scharrte er wieder Erde drüber, sodass nur noch die beiden grünen Triebe herausguckten.
So,
knurrte er zufrieden und trat die Erde fest. Der Waschbär seufzte erneut. Das Mädchen stand unschlüssig da.
Tja, dann.
Ist noch irgendwas?
Fragte der Fuchs spitz.
Mm-mm.
Das Mädchen schüttelte den Kopf. Dann gehe ich jetzt wieder.
Prima, sagte der Fuchs. Dann können wir endlich wieder in Ruhe frühstücken.
Also du bist unmöglich.
Der Waschbär warf dem Fuchs einen vorwurfsvollen Blick zu.
So behandelt man doch keine Gäste.
Wieso Gäste? Ich wüsste nicht, dass wir irgendjemanden eingeladen hätten.
Der Waschbär schüttelte den Kopf.
Och, entschuldige. Er ist manchmal ein bisschen grob, aber er meint das nicht so. Also, falls du noch nicht gefrühstückt hast, würden wir uns sehr freuen, wenn wir dich auf ein paar leckere Köstlichkeiten einladen könnten. Man weiß ja nie, was in so einem Müllsack drin ist, aber ich würde sagen, wir teilen einfach, was wir finden.
Das Mädchen zögerte. Es hatte tatsächlich Hunger und die Aussicht, mitten im Wald zusammen mit einem Fuchs und einem Waschbären zu frühstücken, fand es sehr abenteuerlich. Aber bei der Vorstellung, irgendwelchen Abfall essen zu müssen, schüttelte es sie.
»Eigentlich hab ich schon gefrühstückt«, log sie.
»aber ich leiste euch gerne Gesellschaft.« Der Fuchs schaute missmutig. Aber der Waschbär hüpfte in die Höhe und klatschte in die Pfoten.
Fein! Komm her und mach's dir gemütlich. Ich bin übrigens Kuno.
Er streckte dem Mädchen seine Pfote hin. Und ich bin Prin... Das Mädchen stockte.
Ich heiße Melusine, sagte es
und schüttelte Kunos schwarzgraue Pfote.
Aber ihr könnt Melli zu mir sagen.
Melli, flötete Kuno. Was für ein schöner Name. Findest du nicht auch, Radek?
Der Fuchs sah gar nicht richtig hin. Er brummte irgendwas Unverständliches und wandte sich wieder seinen Knochen zu.
Hm, Kuno winkte ab. Denk dir nicht, das wird schon wieder.
Okay,
Melli nickte unsicher. Sie setzte sich auf einen Stein und sah dem Waschbären dabei zu, wie er den Sack durchwühlte und entzückt weitere Katzenfutterdosen, 3 Fischgräten und einen faulen Apfel ans Tageslicht beförderte. Er strich eine zerknüllte Papierserviette glatt und legte sein Mahl fein säuberlich darauf aus.
»Guten Appetit allerseits«,
rief er und zerbiss die Fischgräten. Melli konnte hören, wie sie zwischen seinen spitzen Zähnen knurpselten.
»Bekommst du jetzt nicht doch noch Appetit?«,
schmatzte der Waschbär. Er hielt ihr auffordernd ein Stückchen Fischhaut hin.
»Nein, danke«,
sagte sie und bemühte sich um ein Lächeln. Der Fuchs musterte das Mädchen nun aufmerksam.
»Was machst du eigentlich hier? So allein im Wald?«
»Nichts Besonderes, ich...«
Melli zögerte.
»Ich wollte...«
Sie hob unschlüssig die Schultern.
»Ich bin auf der Suche nach Abenteuern.«
Die Verblüffung war dem Fuchs deutlich anzusehen. Und auch der Waschbär hatte aufgehört zu schmatzen und blickte Melli ungläubig an. Da fing Radek an zu lachen.
Abenteuer. Du bist echt komisch.
Ja, echt komisch,
keckerte Kuno. Melli musste auch lachen. Was? Wieso?
Abenteuer,
gluckste Radek.
Was soll das denn sein?
Melli überlegte.
Wenn man einfach losgeht, sagte sie, und nicht weiß, was kommt, dann kann man ein Abenteuer erleben.
Der Fuchs und der Waschbär sahen sie fragend an.
Ein Abenteuer ist spannend, fügte Melli hinzu.
Also wir gehen immer einfach los,
sagte Kuno und kratzte sich hinterm Ohr.
Aber ich hab noch nie ein Abenteuer erlebt.
Radek schüttelte den Kopf.
Nö, noch nie. Sowas gibt's höchstens im Kino.
Melli machte große Augen. Sie fragte sich, ob der Fuchs und der Waschbär wohl schon mal im Kino gewesen sein mochten.
Und es gibt noch diese...
Kuno machte eine wischelnde Bewegung mit der Pfote.
Bücher,
sagte der Fuchs.
Genau, Bücher,
freute sich der Waschbär.
So heißen die.
Melli staunte. Könnt ihr lesen?
Nein,
sagte der Fuchs. machte Kuno.
Ist uns zu anstrengend. Kannst du denn lesen?
Melli nickte.
Und schreiben.
Ah, und deswegen suchst du jetzt nach Abenteuern,
kombinierte der Fuchs.
Du hast davon in deinen Büchern gelesen und willst sie jetzt in echt erleben.
Kuno kicherte.
Und ausgerechnet hier im Wald sucht sie nach Abenteuern.
Er stieß seinen Gefährten in die Seite.
Hier gibt's doch nur Bäume.
Und Mäuse,
fügte Radek trocken hinzu und grinste.
Und euch,
erwiderte Melli.
Ja, ja, und uns. Radek, wieso sagt sie und euch? Ist an uns irgendwas Abenteuerliches?
Aber klar, sagte Melli.
Und wieso?
Fragte Kuno.
Na, weil ihr...
Melli zögerte und warf den beiden einen vorsichtigen Blick zu. wilde Tiere seid?
Wir?
Kuno zeigte erstaunt mit einer Kralle auf sich.
Pff, der Fuchs kicherte. Der und wild.
Was? Hey, Moment mal, protestierte der Waschbär. Also ich kann schon ganz schön wild werden, ja?
Er fletschte die Zähne und begann ruckartig hin und her zu hüpfen.
Grrr, grrr, seht ihr, grrr, ich hab's voll drauf.
Naja, so sieht er aus, wenn er die Dose mit dem Katzenfutter nicht aufkriegt, spottete der Fuchs.
Kuno erstarrte und holte tief Luft.
Also, das ist jetzt mal wieder so gemein.
Er drehte sich beleidigt weg.
Nur weil ich gute Manieren nicht für überflüssig halte und auch mal wie ein zivilisiertes Tier aus der Dose esse, meint der Herr, er könnte sich lustig machen über mich.
Radek grinste. Okay, er ist ein wirklich wilder Waschbär.
Ha, lachte Kuno auf. Und du bist kein Fuchs, sondern eine alte Wildsau.
Hört auf! Melli musste sich das Lachen verkneifen. Ich hab halt nur gedacht, dass hier draußen im Wald wilde Tiere leben. Bei uns im Schloss gibt's nur Kaninchenställe, Kanarienvögel und Jagdhunde.
Du wohnst im Schloss. Radeks Augen wurden sofort wieder zu zwei schmalen Schlitzen.
Die alljährliche Fuchsjagd, die vom Schloss ausging, war etwas, was er hasste wie sonst kaum etwas. Bis jetzt war es ihm noch jedes Mal gelungen zu entkommen, aber jede neue Jagd konnte sein Ende bedeuten.
Melli biss sich auf die Lippen. Aber die wissen nicht, dass ich hier bin. Ich bin heimlich über den Zaun geklettert.
Oh, im Schloss,
rief Kuno andächtig.
Dann bist du sicher eine Gräfin oder eine Kammerzofe.
Mhm, so etwas Ähnliches, sagte Melli.
Das ist ja toll,
Kuno war begeistert.
Wir haben hier bei uns so etwas Ähnliches wie eine Gräfin oder eine Kammerzofe zu Gast und ahnen nichts davon.
Er seufzte tief und machte eine umständliche Verbeugung.
Ich bin zutiefst durchlaucht, Lady Melli.
Danke, sagte Melli und nickte ihm freundlich zu.
Jetzt musst du aber was essen.
Eifrig begann Kuno, eine zweite Serviette aus dem Müllsack glatt zu streichen, um sie dem Mädchen vor die Füße zu legen.
Nein, nein, danke, wirklich nicht, wehrte Melli ab.
Wirklich nicht?
Kuno machte ein betrübtes Gesicht.
Wie wär's mit Himbeeren?
Melli lächelte verlegen.
Na ja.
Radek und ich, wir kennen da eine Stelle, erklärte er eifrig. Da ist alles voll mit Himbeeren. Da kannst du futtern, so viel du willst.
Der Waschbär strahlte.
Na los, worauf warten wir noch?
Er gab dem Fuchs einen Stoß.
Komm, steh auf, alter Faulpelz.
Radek erhob sich mürrisch und gähnte, während Kuno schon auf den Rand des Kraters kletterte.
Hier geht's lang,
rief er.
Aber der Müll, sagte Melli, den könnt ihr doch nicht einfach hier liegen lassen.
Die beiden Tiere sahen sie verständnislos an.
Warum nicht?
Wegen der Umwelt, erklärte Melli.
Wegen was?
Fragte Kuno.
Ach, vergiss doch den Sack, brummte Radek. Die Mäuse freuen sich drüber.
Ich nehme ihn trotzdem mal mit, sagte Melli schnell. Sie bückte sich und sammelte mit spitzen Fingern die Überreste der Mahlzeit ein. Falls wir später noch mal Hunger bekommen, erklärte sie und lächelte.
Der Fuchs und der Waschbär guckten irritiert.
Bin schon fertig, rief Melli. Doch dann hielt sie noch mal inne, denn hinter einem Stein blitzte etwas auf.
Es war die Mundharmonika. Melli hob sie auf und steckte sie in die Tasche und dann rannte sie, so schnell es mit dem Müllsack ging, den beiden hinterher. Melli hatte Mühe, den Tieren quer durch den Wald zu folgen. Dauernd blieb sie irgendwo hängen.
Wo bleibst du denn?
Wunderte sich Kuno, als sie die beiden endlich eingeholt hatte.
Oh, ich kann nicht so schnell wie ihr.
Weil du ja unbedingt den Müllsack mitschleppen musstest,
brummte Radek.
Nein, antwortete Melli trotzig, es ist nicht deswegen.
Keckerte Kuno.
Mit solchen Verbänden an den Pfoten könnte ich auch nicht laufen.
Das sind Schuhe.
Melli verdrehte die Augen.
So ein Kleid ist auch nicht gerade geeignet für den Wald,
meinte Radek geringschätzig.
Melli sahen sich herab. Ihr Prinzessinnenkleid hatte bei dem Lauf durch den Wald sichtbar gelitten. Der dünne Seidenstoff war an weiteren Stellen eingerissen und seitlich hing ein Streifen lose herab. Sie riss ihn ganz ab und stopfte ihn in den Müllsack.
»Ist es noch weit?« fragte sie. Kuno kicherte.
»Ivo, wir sind doch schon da!«
Melli sah, dass sie den Waldrand erreicht hatten. Nicht weit von ihnen entfernt lag das Schloss. Die Dächer und Zinnen seiner 32 Türme und Türmchen schimmerten in der Morgensonne. Und sie standen inmitten zartgrüner Himbeerbüsche, an denen unzählige, fette, rote Beeren leuchteten.
»Bedien dich«, sagte Radek.
»Oh, lecker«,
rief Melli und begann in Windeseile, eine Beere nach der anderen abzuzupfen und sich in den Mund zu stopfen. Seufzte sie. Und sie kümmerte sich kein bisschen darum, dass ihr der Himbeersaft schon bald über das Kinn lief und von dort auf ihr Kleid tropfte. Melli strahlte. Das war ein Frühstück, ganz nach ihrem Geschmack. Als sie genug Himbeeren gefuttert hatten, setzten sich die drei am Waldrand in die Sonne. Kuno leckte sich die Schnauze.
Das war jetzt genau der richtige Nachtisch.
Rap,
rülpste Radek.
Radek, rief Kuno empört. Du bist unmöglich. Man hält sich beim Rülpsen die Pfote vors Maul.
Melli kicherte.
Brummte Radek. Ja, ja.
Noch dazu in der Nähe des Schlosses.
Kuno schüttelte missbilligend den Kopf.
Entschuldigung,
sagte er zu Melli und hob bedauernd die Pfoten. Melli bemühte sich, nicht lautlos zu lachen.
Ist doch egal.
Einen Moment lang schwiegen die drei.
Und?
Fragte Radek und streckte sich bequem im Gras aus.
Was hast du jetzt vor? Willst du immer noch ein Abenteuer finden? Oder gehst du wieder,
Er machte eine Kopfbewegung in Richtung des Schlosses.
Nach Hause?
Melli schüttelte den Kopf.
Ich muss doch kein Abenteuer mehr finden, lachte sie. Das ist doch schon eins, schon die ganze Zeit.
Und nach Hause zu gehen, habe ich keine Lust.
Wirklich?
Kuno sah Melli überrascht an.
Schon die ganze Zeit?
Melli nickte.
Es ist sogar ein richtig tolles Abenteuer. Schon von Anfang an. Der Wald und das Licht und die ganzen Vögel.
Och,
sagte Kuno.
Ich weiß nicht.
Er warf einen sehnsüchtigen Blick auf Schloss Tortenguss.
Ich würde gern mal wissen, wie es da so aussieht. Das wäre ein Abenteuer.
Melli richtete sich wieder auf.
Okay, gehen wir ins Schloss, rief sie. Ich nehme euch mit.
Radek fuhr hoch, als hätte ihn eine Wespe gestochen.
Auf keinen Fall. Ohne mich.
Melli machte ein enttäuschtes Gesicht.
Warum denn nicht?
Radek warf ihr einen gehetzten Blick zu.
Sonst noch was?
Knurrte er verächtlich.
Och komm, Radek,
bettelte Kuno.
Das wird bestimmt toll. Vielleicht können wir auch mal in die Küche gucken, oder?
Er nickte Melli erwartungsvoll zu.
Na klar, warum nicht? Lachte sie.
Das könnt ihr vergessen. Ich komme da nicht mit, auf gar keinen Fall,
wiederholte Radek erregt.
Ihr könnt ja ohne mich gehen.
Nein, antwortete Melli, ohne dich gehen wir nicht.
Schade.
Kuno seufzte und sah wieder sehnsüchtig zum Schloss.
Du bist ein alter Feigling«,
sagte er nach einer Weile schnippisch.
»Schnauze«, knurrte Radek.
Die beiden schauten schmollend, jeder in eine andere Richtung.
»Hört auf zu streiten«, rief Melli, »bitte.«
Plötzlich fiel ihr etwas ein. Sie holte die Mundharmonika aus ihrer Tasche und fing an zu spielen. Und wie auf ein geheimes Zeichen hin, drehten der Fuchs und der Waschbär ihre Köpfe wieder zu ihr, um zu sehen, woher diese wundersamen Töne kämen.
»Hey, Musik!«
Radek sprang auf und tänzelte hin und her.
»Das nennt man Fuchstrott.«
Melli freute sich und wippte im Takt mit Radek mit. Und auch Kuno begann, mit seinem Hinterteil zu wackeln.
»Haha«, rief er, »das ist ja lustig.«
Doch mit einem Mal mischten sich aus der Ferne andere Töne in die Musik. Radek erstarrte schlagartig und auch Melli brach ihr Spiel ab und lauschte.
»Die Jagd«, schrie Kuno, »sie kommen!«
Radek rührte sich nicht, aber er zitterte am ganzen Leib. Kuno sprang panisch hin und her.
»Los, kommt schnell, wir müssen abhauen!«
»Zu spät«, zischte Radek. »Der Fuchsbau ist viel zu weit weg, das schaffen wir nie.«
Er starrte auf die Staubwolke, die hinter dem Schloss aufstieg und den Himmel verdunkelte.
»Aber«, jammerte Kuno, »was machen wir denn dann?«
Melli stand auf. »Wir warten hier. Ich bleibe bei euch«, sagte sie bestimmt. »Und ich pass auf, dass euch nichts passiert.«
»Zäh«, machte Radek verächtlich. »Wahrscheinlich hat sie uns absichtlich hierher gelockt.«
Kuno blickte Melli erschrocken an.
»Himbeeren«,
stieß Radek zwischen den Zähnen hervor.
»Ich hab's geahnt.«
»Nein«, Melli schüttelte heftig den Kopf. »Das war eure Idee.«
»Das stimmt«, stotterte Kuno. »Es war meine.«
»Idiot.«
»Hey«, rief Melli, »jetzt weiß ich, was wir machen. Wir verstecken uns im Schloss, da finden die euch nie.«
»Was?«,
japste Radek. Aber Kuno war sofort auf Mellis Seite.
»Ja«, rief er, »das ist die Idee.« »Kommt schnell«,
rief Melli und lief los. »Wir klettern über den Zaun.«
»Au ja«,
jauchzte Kuno und sprang mit weiten Sätzen durch die Wiese auf das Schloss zu. Radek zog den Kopf ein.
»Verfluchter Mist«,
jaulte er, und dann rannte auch er, so schnell er konnte, hinter den beiden her. Kurz vor dem Zaun blieb Melli plötzlich stehen.
»Ah, ich hab den Müllsack vergessen«,
rief sie und wollte nochmal zurücklaufen, denn sie hatte gelernt, dass man Müll auf keinen Fall irgendwo liegen lassen durfte. Aber als sie Radeks panischen Blick sah, überlegte sie es sich anders.
»Ach, egal«,
sagte sie und kletterte über den Zaun. Die beiden Tiere schlüpften durch die Stäbe.
»Hier lang«,
sagte Melli, während Radek sich misstrauisch umsah. Sie liefen im Schutz der wie mit dem Lineal gezogenen Hecken durch den Schlosspark, vorbei an Springbrunnen, Rosenbäumchen und efeu bewachsenen Lauben. Zum Glück war keine Menschenseele zu sehen. Durch eine Tür, die versteckt hinter einem Mauervorsprung lag, schlüpften sie schließlich ins Schloss. Kuno und Radek atmeten tief durch. Sie folgten einem Gang bis zu einer großen Flügeltür, die Melli öffnete, und betraten einen prachtvollen Spiegelsaal. Die beiden Tiere machten große Augen, die hundertfach von den Wänden auf sie zurückblickten.
»Willkommen in Schloss Tortenguss«, sagte Melli feierlich.
»Ich werd verrückt«, rief Kuno begeistert. »Das ist ja komisch.«
Er machte einen tiefen Knicks und flötete.
»Meine umständlichste Verbeugung, Lady Melli. Es ist uns eine große Lehre, dieses Anwesen mit unserer Anwesenheit füllen zu dürfen.«
»Oh, vielen Dank«, sagte Melli huldvoll.
»Und hier«, sie ging zu einem der Spiegel und öffnete eine weitere Tür, als die sich der Spiegel entpuppte.
Hier geht's in das Morgenzimmer. Hier nehme ich für gewöhnlich mein Frühstück ein.
Der Fuchs und der Waschbär folgten ihr.
Bitte macht es euch gemütlich, sagte Melli vergnügt und ließ sich in einen der reich verzierten Sessel fallen. Durch die hohen Fenster fiel das Sonnenlicht in das Morgenzimmer und funkelte im Kristall der Kronleuchter. Zögerlich nahmen auch Kuno und Radek jeder auf einem Sessel Platz.
Hui, nicht schlecht.
Kuno wippte erfreut auf den Sprungfedern seines Polsters auf und ab. Und auch Radek entspannte sich langsam. Er lehnte sich zurück und ließ eine Pfote lässig über die Armlehne hängen.
Ah,
seufzte er. Wie wär's mit einem zweiten Frühstück? Melli ergriff eine Kordel, die neben ihrem Sitz von der Decke hing, und zog daran. Achtung! Und ehe Kuno und Radek noch irgendetwas sagen konnten, öffnete sich am anderen Ende des Raumes eine Tür und zwei Diener in roten Livreen und mit weiß gepuderten Perücken auf dem Kopf traten ein.
»Guten Morgen, Eure Hoheit«, sagte einer der Diener und verbeugte sich. »Frühstück für...« Er hielt inne, als er die beiden Tiere am Tisch bemerkte.
»Für drei«,
sagte Melli freundlich.
»Sehr wohl.«
Die beiden Diener warfen sich verstörte Blicke zu, während sie eine weitere Klappe in der Wand öffneten, hinter der sich ein Speiseaufzug verbarg.
Ein verführerischer Duft von frischen Brötchen, Erdbeeren und gebratenen Eiern verbreitete sich im Raum.
Der Fuchs und der Waschbär hockten wie erstarrt auf ihren Sesseln und wagten keinen Laut, während sich der Tisch vor ihnen mit Früchten, Kuchen und allen anderen erdenklichen Köstlichkeiten füllte. Aber auch die Diener blieben bei ihrer Arbeit stumm, wie zwei Goldfische im Glas, und starrten die Tiere nur verstohlen aus dem Augenwinkel an.
»Habt ihr sonst noch einen Wunsch, Hoheit?«
fragte der Diener schließlich. »Nein, vielen Dank, Berthold. Sie können jetzt gehen.« »Die haben ja vielleicht geschaut«, kicherte Melli, als die beiden Diener sich entfernt hatten. Kuno und Radek lächelten immer noch etwas verkrampft.
»Wieso hat der Hoheit zu dir gesagt?«
fragte Kuno vorsichtig.
»Och, das ist nur, weil ich mir ein Kissen drunter geschoben hab und jetzt ein bisschen höher sitze.«
Melli schob sich einen Schokomuffin in den Mund.
»Bedient euch!«
Radek zog eine Grimasse.
»Erzähl uns keinen Quatsch. Du bist hier die Prinzessin, stimmt's?«
»Ja, stimmt«, sagte Melli ein wenig unwillig. »Aber das ist doch nicht wichtig.«
Radek schnaubte.
»Nicht wichtig?«
»Ich glaub, ich hör dich richtig.«
Kuno hatte sich fast in seiner Ananas verschluckt.
»Du bist wirklich eine echte Prinzessin?«
»Na ja«, antwortete Melli. »Ist doch egal, vergiss es einfach.«
Radek stieß ein trockenes Lachen aus.
»Wir sitzen hier vor Bergen von Kuchen und mit Lakaien, die springen, wenn du nur an der Schnur ziehst, und du sagst, ist doch egal.«
Er schüttelte fassungslos den Kopf.
»Och, was kann ich denn dafür?«
Melli machte ein missmutiges Gesicht.
»Ich hab mir das nicht ausgesucht.«
Kuno hörte gar nicht mehr hin. Sein Waschbärengesicht war von einem beseelten Grinsen verzerrt.
»Oh, wer hätte das gedacht? Unsere Melli ist eine echte Prinzessin, dass ich das erleben darf.«
Melli verdrehte genervt die Augen.
»Oh, ihr seid so blöd.«
»Aber eure Mayonnaise«,
stotterte Kuno. »Jetzt hör endlich auf!« Melli sprang auf und warf die Serviette auf ihren Teller.
»Es reicht!«
Als sie wütend Richtung Tür stapfte, glitzerte in ihrem Augenwinkel eine Träne.
»Wo willst du hin?«
»Wo willst du hin?«
fragten Radek und Kuno gleichzeitig.
»Aufs Klo«,
rief Melli und knallte die Tür hinter sich zu.
»Oh je«,
Kuno schaute ganz betrübt.
»Was hat sie denn plötzlich?«
Radek zog spöttisch die Mundwinkel nach unten.
»Prinzessin«,
mäkelte er.
»Patati, patata.« Übrigens heißt das Eure Majestät und nicht Eure Mayonnaise.
Doch weiter kam er nicht, denn am anderen Ende des Raumes flog die Tür auf und eine Reihe Wachsoldaten stürmte in das Morgenzimmer.
»Da, da sind sie!«
schrie Berthold und zeigte auf den Fuchs und den Waschbären. Kuno und Radek sprangen entsetzt auf, doch der Weg durch die Türen war schon versperrt.
»Da, rein!«
schrie Radek und sprang in seiner Not in den Speiseaufzug. Und als Kuno mit letzter Kraft hinterherhechtete, fiel hinter ihnen die Klappe zu und es wurde finster.
»Verdammt«, keuchte Radek, »wir sitzen in der Falle.«
Da setzte sich der Aufzug plötzlich in Bewegung und fuhr abwärts.
»Oh!«
Als die Köchin in der Küche die Klappe zum Speiseaufzug öffnete, wäre sie vor Schreck fast in Ohnmacht gefallen, denn zwei pelzige Gestalten sprangen ihr entgegen und rasten wie der Blitz über Töpfe und Tellerstapel zum Ausgang. Dabei rissen sie auch noch eine Tüte Mehl um, und ehe die Mehlwolke sich gelegt hatte, waren Kuno und Radek schon zur Tür hinaus. Erst da merkten die beiden, dass es die Tür zur Speisekammer war, durch die sie geflüchtet waren. Hier führte nur ein Fenster nach draußen, und das war vergittert.
»Oh nein«,
jammerte Kuno verzweifelt.
»Jetzt sind wir verloren.«
Er lehnte sich schnaufend an einen großen Sack. Es machte Klick, Klick, Klack, und eine Handvoll grüner Kügelchen rollte über den Boden. Radek schüttelte sich das Mehl vom Pelz.
»Warte mal.«
Er spähte zurück in die Küche. Dort stand die Köchin inmitten der anderen Köche und gestikulierte aufgeregt. Direkt neben der Tür stand ein zweistöckiger Servierwagen.
»Ich hab eine Idee. Los, fass mal mit an.«
Radek zerrte an dem Sack mit den Trockenerbsen.
»Was hast du vor?«
flüsterte Kuno.
»Wir fahren mit dem Wagen«, raunte Radek, »und den hier nehmen wir mit.«
»Was?«
Kuno streckte ängstlich seinen Kopf vor, um auch in die Küche blicken zu können.
Aber die stehen da alle. Da sind mindestens 10 und jetzt nehmen die sich Messer.«
»Genau. Deswegen fahren wir mit dem Wagen«, zischte Radek. »Pack endlich mit an. Aber leise.«
Sie hieften den Erbsensack auf den Servierwagen.
»Und jetzt schieben wir, so schnell wir können.«
Radek setzte einen entschlossenen Blick auf.
»Und dann springen wir drauf und durch.«
»Und was machen wir mit den Erbsen?«
»Das wirst du schon sehen«, raunte Radek und schob den Wagen an.
Als die Räder des Gefährts mit voller Geschwindigkeit über die Küchenfliesen ratterten und sie erkannten, was da auf sie zukam, schrien die Köche auf. Doch es blieb ihnen nichts anderes mehr übrig, als zur Seite zu springen. Und Kuno und Radek rasten, geschützt vom Dach des Servierwagens, mitten durch sie hindurch.
»Jetzt«,
schrie Radek und kippte zusammen mit Kuno den Sack um. Hunderte von Erbsen sprangen über den Fußboden und ihre Verfolger rutschten einer nach dem anderen darauf aus und purzelten mit viel Geschrei übereinander.
»Ja, ha, 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 ha,
jubelte Kuno und ballte seine Pfote zur Faust. In diesem Moment krachte der Servierwagen an den Türrahmen. Der Fuchs und der Waschbär wurden heruntergeschleudert und kugelten hinaus in den Flur.
»Oh, oh, oh«,
stöhnte Kuno und rappelte sich schwankend auf. Nicht nur aus der Küche drang wütendes Geschrei, auch von der Treppe her waren Rufe und Stiefeltritte zu hören.
»Oh, bloß weg hier«,
zischte Radek. Sie rannten den Flur hinunter, bogen irgendwo ab und liefen immer weiter durch menschenleere Gänge. Aber nirgendwo gab es einen Ausgang oder stand eine Tür offen, bis sie endlich an eine Wendeltreppe kamen, an deren Ende die Tür nur angelehnt war. Der Fuchs und der Waschbär schlüpften in einen finsteren Raum. Schwere Vorhänge vor den Fenstern ließen kaum Licht herein und es herrschte Totenstille.
»Radek«,
wisperte Kuno,
»ich glaube, da in der Ecke steht ein Bär.«
Radek bemühte sich, die Dunkelheit mit seinem Blick zu durchdringen. Überall um sie herum ragten von den Wänden die Köpfe von Rehen und Hirschen mit ihren teils mächtigen Geweihen ins Zimmer. Dazwischen kauerten auf Bruchstücken von Ästen wie versteinert Dachse, Marder und Wiesel. In einer Ecke, Kuno hatte sich nicht getäuscht, stand aufrecht und drohend ein riesenhafter Bär und glotzte ins Leere.
»Oh Gott«,
ächzte Radek und ließ sich auf den Teppich sinken, weil seine Beine ihm den Dienst versagten.
»Radek«,
Kunos Zähne klapperten leise,
»ich glaube, wir sind hier in einem Spukschloss gelandet.«
»Nein«,
der Fuchs atmete tief durch.
»Das sind keine Gespenster. Die waren alle mal lebendig.«
Im Zimmer nebenan wurden Stimmen laut. Und schon im nächsten Moment ging die Tür auf und ein Diener und zwei Kammerzofen betraten den Raum. Sie knipsten das Licht an und sahen sich um. Der Fuchs und der Waschbär wagten nicht zu atmen. Sie hatten sich stocksteif zwischen die ausgestopften Tiere gestellt und rührten sich nicht.
»Wau, wau«, bellte der Diener und lauschte. »Nö, hier sind sie auch nicht«, winkte er ab. »Also, wenn da wirklich irgendwelche Tiere im Schloss waren, dann sind die bestimmt schon längst über alle Berge.«
»Ich glaub das sowieso nicht. Wölfe, so ein Unsinn«, spottete eine der Zofen. »Der Berthold spinnt doch. Wie sollten die denn reingekommen sein?« Kuno starrte mit glasigem Blick vom Kaminsims auf die beiden Frauen, die gelangweilt durch den Raum schlenderten. Von irgendwoher war plötzlich Musik zu hören. Jemand spielte Mundharmonika. Der Diener richtete sich auf.
»Was ist denn das für eine scheußliche Musik?«
»Kuno«, rief eine Stimme. »Radek, wo seid ihr?«
Hätten die drei auf den Fuchs und den Waschbären geachtet, dann hätten sie vielleicht ein leises Beben ihrer Ohren bemerken können. So aber richteten sie ihre ganze Aufmerksamkeit auf die Person, die da kam.
»Prinzessin Melusine!«
Der Diener machte eine tiefe Verbeugung und die beiden Kammerzofen sanken zu einem Knicks herab.
»Ihre Majestät!«
»Hallo«, sagte Melli. »Ich suche meine neuen Kuscheltiere. Ein Fuchs und einen Waschbären. So groß ungefähr. Habt ihr sie zufällig gesehen?«
Der Diener zögerte. Die Kammerzofen warfen einen unsicheren Blick über die Schulter.
»Ach, da sind sie ja!«
Melli rannte zu dem Tischchen und nahm Radek hoch.
»Toll ist der, oder?«
Sie liebkoste das Fell des Fuchses.
»Wie echt!«
Die Bediensteten wackelten mit den Köpfen und musterten das zerrissene Kleid der Prinzessin.
»Und das da ist Kuno!«
Melli hob den Waschbären vom Kaminsims.
»Der wird jetzt erstmal gebadet.«
Sie klemmte sich den Fuchs unter den Arm und zog mit der anderen Hand den Waschbären an einem Ohr hinter sich her.
»Tschüss!«
Und während die Bediensteten sich erneut verbeugten, machte Melli sich mit den beiden Tieren auf den nicht gerade kurzen Weg zu ihren Gemächern im Prinzessinnenflügel des Schlosses.
»Bleibt ganz ruhig«, flüsterte Melli. »Am besten, ihr rührt euch nicht.«
»Oh,
jammerte Kuno.
»Mein Ohr!«
Aber Melli machte »Psst«, denn da kam jemand. Und ohne all die irritierten Blicke zu beachten, grüßte sie freundlich alle Hofdamen und Lakaien, die ihr auf den Fluren begegneten. Als sie durch die Eingangshalle ging, bemerkte sie, dass draußen auf dem Hof die Jagdgesellschaft zurückgekehrt war. So schnell wie möglich eilte sie weiter. Und das war auch gut so, denn gerade als sie die Treppe hinter sich gelassen hatte, flog das Tor auf und ihr Vater, der König, stürmte herein. In der Hand den Müllsack, den sie am Waldrand zurückgelassen hatte.
»Weh mir«, rief er außer sich. »Meine Tochter ist das Opfer von Räubern oder wilden Tieren geworden. Schnell, ich brauche alle verfügbaren Männer, damit wir uns auf die Suche machen können.«
Der Oberhofmeister verbeugte sich. »Sehr wohl, Majestät, aber da muss eine Verwechslung vorliegen, denn Prinzessin Melusine ist hier im Schloss.«
»Was?«
Der König starrte den Oberhofmeister an, als hätte er nicht richtig gehört.
»Sie ist hier?«
»So ist es, Sir.
Soeben habe ich sie mit meinen eigenen Augen durch die Halle gehen sehen.
»Aber das kann nicht sein«, rief der König. »Hier, wir haben ein Stück ihres Kleides gefunden.«
Er zog den Streifen goldenen Stoffes hervor, den Melli in den Müllsack gestopft hatte.
»Nun, der Oberhofmeister machte ein betretenes Gesicht. »Ich bin untröstlich, Sir, dass ich nicht weiß, wie das alles zu erklären ist, aber ich muss zugeben, Ihr Kleid sah etwas, derangiert aus.«
Der König betrachtete verwirrt den Stoffstreifen in seiner Hand.
»Aber sonst schien sie mir guter Dinge zu sein«, fügte der Oberhofmeister kleinlaut hinzu. »Nun gut«, der König bemühte sich, die Fassung wieder zu erlangen. »Dann werden wir den Dingen mal auf den Grund gehen.«
Als er die Tür zu ihren Gemächern öffnete, saß Melli umgeben von Kissen und unzähligen Kuscheltieren auf dem Bett und spielte Mundharmonika.
»Melusine?«
Der König hatte einen strengen Blick aufgesetzt.
»Oh, Papa«, unterbrach Melli ihr Spiel, »ich dachte, du bist auf der Jagd.«
»Die mussten wir leider abbrechen.«
»Wieso?«
»Ich bin froh, dass du da bist«, sagte der König vorwurfsvoll. »Wir fürchteten um dein Leben.«
»Wirklich? Warum denn?«
»Darum!«
Der König streckte seiner Tochter den Streifen ihres Kleides entgegen.
»Diesen Fetzen fanden wir in einem Müllsack im Wald. Und so wie du aussiehst.«
»Wie sehe ich denn aus?« fragte Melli trotzig.
»Na, guck dich doch an«, erregte sich der König. »Dein Kleid hat lauter Löcher, deine Knie schauen raus. Und so läufst du durchs Schloss. Du weißt sehr genau, dass sich das für eine Prinzessin nicht schickt. Und ich möchte, dass du mir erklärst.«
Er hielt erschrocken inne, denn er hatte die roten Flecken auf dem Kleid seiner Tochter entdeckt. Er ging rasch auf sie zu und packte sie am Kleid.
»Woher kommt das Blut?«
»Hör auf, du tust mir weh!«
Melli riss sich los und schnaubte.
»Das ist Himbeersaft!«
»Himbeersaft?«
»Ja«, rief Melli wütend. »Und außerdem geht dich das überhaupt nichts an!«
Ihr Vater zögerte.
»Na gut«, sagte er schließlich und versuchte, das Beben in seiner Stimme zu unterdrücken. »Du ziehst dir jetzt erst einmal etwas Vernünftiges an. Dieses Kleid da kannst du in den Müllsack stecken. Und wenn du nachher zum Essen kommst, meine Liebe, dann sprechen wir noch mal ein Wörtchen miteinander.«
Er wandte sich um und eilte aus dem Zimmer. Als die Tür hinter ihm zufiel, machte Melli ein Zeichen mit den Fingern, von dem sie sehr genau wusste, dass es sich für eine Prinzessin ganz und gar nicht schickte, und sperrte die Tür zu. Kuno kroch zwischen einer Plüschente und einer Stoffschildkröte hervor und rieb sich sein Ohr.
»Das war ja vielleicht was, hoi, 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 hoi.«
Radek sprang aus dem Regal, wo er inmitten einer Reihe freundlich dreinblickender Teddybären gesessen hatte.
»Und jetzt nichts wie raus hier.«
Melli öffnete ihnen das Fenster. Kuno wandte sich auf dem Fensterbrett nochmal zu Melli um.
»Du kommst uns bald besuchen, ja? Wir sind jeden Morgen am Baum.«
»Auf jeden Fall«, sagte Melli, »sobald ich kann.«
»Abgemacht«,
Kuno reichte ihr seine Pfote.
»Bis bald«, sagte Melli. »Und seid vorsichtig.«
Kuno und Radek nickten und sprangen in den Park. Unten drehte sich Radek noch einmal um.
»Danke«, rief er leise.
Ein paar Wochen später saßen Kuno und Radek bei dem umgestürzten Baum am Rande des Kraters und betrachteten, wie jeden Tag, den Blütenstängel, der aus der vergrabenen Zwiebel emporwuchs. Von toten Ameisen war natürlich nie etwas zu sehen gewesen.
»Also, wenn Ihre Hoheit, Prinzessin Melusine, das nächste Mal kommt«, überlegte Kuno, »dann...«
»Wie oft soll ich dir das noch sagen?«, fiel ihm Radek ins Wort. »Sie will nicht, dass du sie Ihre Hoheit nennst. Sag einfach Melli zu ihr.«
»Sie ist aber nun mal eine Prinzessin«,
jammerte der Waschbär.
Und es gehört sich nun mal, bei solch hochgestellten Persönlichkeiten die korrekte Anrede zu verwenden.
Radek seufzte.
Du lernst es nie.
Na gut, wenn du unbedingt willst. Dann denken wir uns eben eine andere Anrede aus. Etwas Poetischeres von mir aus und Anmutigeres.
Er schwieg für einen Moment.
Ja, jetzt habe ich's,
rief er schließlich.
Wir nennen sie ganz einfach Prinzessin Zwiebelblüte.
Das war Prinzessin Zwiebelblüte von Renus Berbig. Sprecherin Sonja Beiswenger. Regie Cornelia Neudert. Redaktion Kai Frohner. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2016.
Ein Tausendfüßlerkind zu seiner Mutter. Oh, Mama, mein Schuh drückt. Da sagt die Mutter zum Tausendfüßlerkind. Oh, welcher denn?
Du willst mehr? Hier noch ein Tipp.
Hallo, hier ist André von der wunderbaren Sendung Die Maus zum Hören. Die gibt's jeden Tag immer wieder neu als Podcast. Eine Stunde lang hört ihr hier wie im Fernsehen Lach- und Sachgeschichten mit Maus, Elefant und Ente. Ihr könnt uns Fragen stellen. Wir klären dann, ob Faultiere wirklich faul sind oder wohin das Abwasser in der Toilette hinfließt. Außerdem gibt's viele tolle Geschichten zum Lachen und Träumen. Ihr findet uns am schnellsten in der ARD-Audiothek, wenn ihr nach der Maus sucht.